Und das ist bei uns verloren gegangen. Wenn wir über Mutterstadt sprechen oder über Metropolis, dann wissen wir nicht, dass das sich um die Mutterstadt handelt. Wie wir vom Mutterland sprechen müssen, wenn wir die Demokratie ansprechen, und vom Vaterland, wenn sie die Herrschaft der Eliten im Auge haben. Genauso verhält es sich also mit Akropolis, mit der Oberstadt, und mit eben der Unterstadt, mit der Mutterstadt der Bürger. Die Bürger haben diese Burg für sich eingenommen und das war so die zentrale Stadtburg. Das werden Sie strukturell auch in allen großen Städten, die dann im Mittelalter entstanden sind, wieder sehen, dass es innerhalb der Stadt nochmal Stadtburgen gibt. In San Gimignano kann man das mit den Stadttürmen sehen. Wenn Sie nach Regensburg fahren und Sie haben eine gute Stadtführung, dann werden Sie von dem Stadtführer gezeigt bekommen, dass es innerhalb der Stadt nochmal Burgen von Adelshäusern gibt, diese sogenannten Stadtburgen. Also innerhalb der Stadt nochmal eine Burg, die Differenzierung des bürgerlichen Adels, wenn man das so will. Was ist also nun in Athen damals geschehen? Es taucht dieser Peisistratos auf. Das war der erste Tyrann, der auf die Demokratie geantwortet hat und die Demokratie von innen heraus zerstört hat. Peisistratos, ein Politiker aus einer Kleinstadt in Attika, will also zur Macht kommen. Er macht Theater. Er bringt sich selber Wunden bei und schreit, dass man ihn angegriffen habe. Verlangt dann von der Volksversammlung in Athen, dass man ihm eine Leibwache bewilligt. Die Leibwache hat er bekommen, das waren 40 Schläger. Die haben also zunächst mal ihn schützen sollen. Und was hat er mit denen gemacht? Er hat die Akropolis in Besitz genommen. Und dann haben die Bürger sich gewundert, jetzt sitzt er da plötzlich oben, wo eigentlich kein Herr mehr sitzen darf und hat Privilegien. Und haben die den zum Teufel gejagt. Daraufhin hat sich Peisistratos kurzfristig zurückgezogen, hat aber seinen Verstand, den er hatte, und seine ganze List wieder arbeiten lassen. Zunächst hat er sich mit dem Adel angefreundet und hat eine Frau geheiratet, ja, mit Zugang zum Hochadel. Mit dieser Hochzeit war dann Folgendes verbunden, dass er wieder Zugang zu Macht und vor allem Geldquellen hatte, hat dann angefangen, im Norden Griechenlands Silberminen zu kaufen und auszubeuten. Und mit diesem Silber ist er wieder nach Athen zurückgekommen. Das wird dann später bei der Einführung der Geldwirtschaft noch eine Rolle spielen. Er hat auf jeden Fall plötzlich Geld in der Hand gehabt, was für die Athener dann neu war. Das sind also Münzen gewesen aus Silber. Und mit denen hat er angefangen, die Leute zu bestechen. Auch interessant, dass der Boden, nämlich Silber aus dem Boden, benutzt worden ist, um hier mit diesem neuen Zahlungsmittel, das war also neu, die Drachme, die ist dann geprägt worden, immer mit der Kopf der Athene auf der einen und mit der Eule als Symbol ihrer Weisheit auf der anderen Seite. Dieses Phänomen des Geldes spielt in Athen oder spielt dann eine ganz zentrale Rolle, also strukturell. Das heißt, die Drachme ist ein Zahlungsmittel geworden, das über die ganze Mittelmeerregion Verbreitung fand. Jetzt aber zunächst mal zum Sturm auf die Akropolis. Diesen dritten Sturm oder die eigentliche Einnahme dann hat der Peisistratos dadurch organisiert, dass er zunächst seine Verbündeten zusammengerufen hat. Dann hat man ein Mädchen, das war 2 Meter groß, nach den Beschreibungen aus einem umliegenden Dorf, als Athene ausgestattet und verkleidet. Die wurde mit einer Rüstung versehen, mit einem Helm. Dann wurde sie auf einen Wagen gesetzt. Und dann hat man mit dieser Begleitung seiner Leibwache, die hatte er ja wieder bekommen, auf die Akropolis gefahren. Und die Athener waren da gestanden und haben Beifall geklatscht. Ein wahnsinniges Schauspiel war also diese Besitzergreifung der Akropolis. Und damit kehrte dieser Peisistratos für den Zeitraum mit seiner Familie dann von fast 40 Jahren in die Macht zurück und hat die Tyrannis über Athen ausgeübt. Und das geschah mit Hilfe von dem alten Adel, mit Hilfe der Macht von Söldnern, aber, und das ist jetzt entscheidend, mit der Unterstützung der Bürger, die diese Privatarmee ja genehmigt hatten und die die Privatisierung der Macht als eine Entlastung ihrer eigenen Tätigkeit. Jeder Athener Bürger musste für seine eigene Bewaffnung sorgen. Peisistratos hat ihnen also eine große Entlastung angeboten. Ihr braucht euch weder um die Politik, ihr braucht euch weder um die Verteidigung, ihr braucht euch um die Verwaltung, ihr braucht euch auch um das Geld nicht zu kümmern. Ich mache das für euch. Und am Ende hat er auch noch die Tragödie eingeführt, die Tragödienspiele. Panathenäen, die gehen auf den Peisistratos zurück. Das hat es vorher schon zwar gegeben, aber er hat das in großem Stil organisiert nach dem Prinzip, das wir dann später vor allem in Rom nochmal zur Blüte kommen sehen, Brot und Spiele, Panen et Circenses. Und dieses Modell Tyrannis, Brot und Spiele, Panem et Circenses, das ist durchgehendes Strukturmodell der Restauration. Warum finde ich oder warum möchte ich so ausdrücklich auf diesen Putsch und dieses Schauspiel mit der Athene eingehen? Warum habe ich das für so wichtig gefunden? Als Trump seinen Wahlkampf für die Wiederwahl organisiert hat, hat er das Kapitol, das er ja nun erobert hatte, das ist die Machtzentrale der Exekutive in den Vereinigten Staaten, hat er die zur Bühne seines Wahlkampfes gemacht. Das ist also auch zum ersten Mal gewesen, dass ein Präsident die Bühne des Weißen Hauses zu seinem Wahlkampf benutzt. Es ist keinem bisher eingefallen. Und dann ist ein Schauspiel abgelaufen, wenn Sie sich vielleicht daran noch erinnern. Da kam die Tochter Ivanka und da ist mir eben die Idee gekommen, dass es ja wie bei Peisistratos mit seiner Athene. Der erobert mit dieser schönen Frau, das ist jetzt nicht die Athene, sondern seine Tochter, erobert er das Kapitol. Und was ist der Sinn dieses ganzen Manövers? Es ist die Verzauberung durch Propaganda. Sie sagt, das ist also für die Zukunft Amerikas der neue Gott, ihr Vater, der also alle Probleme löst und wir brauchen uns dann um nichts mehr kümmern. Die Inszenierung, dass also die Frau den Herrscher, den Gottvater, anpreist als den Erlöser von allen Problemen und ihr braucht euch dann um nichts mehr kümmern. Und das, was der Trump in den ganzen letzten Jahren gemacht hat, nämlich die wahre Lüge, Pseudos Aletheia, das, was wir von Platon kennen, dieses Projekt, die Leute anzulügen und diese Lüge mit der Macht der Durchsetzungsfähigkeit zu maskieren oder durchzudrücken, ist ja nichts anderes, als dass man die Lüge zur Wahrheit verwandelt. Und da kommt wieder der Satz von dem Thrasymachos ins Spiel: Gerechtigkeit ist nichts anderes als der Vorteil des Stärkeren. Und in diesem, im Falle der Propaganda heißt es, Wahrheit ist nichts anderes als die Erzeugung von Zuständen, die dem Herrscher nützlich sind und dienen. Die Einführung des Geldes. Dieses Geld, die griechische Drachme, als Peisistratos dann gestürzt war, ist dieses Geld über den ganzen Mittelmeerraum verbreitet gewesen Und Sie kennen vielleicht den Spruch, es ist sinnlos, Eulen nach Athen zu tragen. Wo kommt der her? Dann sagen die Leute meistens, naja, weil die Athene Eulen auf der Schulter hatte oder sonst irgendwas oder weil es an der Akropolis Eulen gab. Nein, es ist sinnlos, die Drachme, deren Zeichen die Athene auf der einen und die Eule auf der anderen Seite war, nach Athen zu tragen, weil diese Drachme über den ganzen Mittelmeerraum als Währung galt. Und man Vertrauen in die Währung hatte, in die Gültigkeit der Drachme, die gedeckt war durch den Wohlstand und durch die Expansionskraft Athens. Und man musste nicht nach Athen fahren, um die einzulösen, sondern jeder andere im Mittelmeerraum hat diese Drachme als Zahlungsmittel akzeptiert. Und dabei haben wir es zum ersten Mal mit einem weltweiten Finanzsystem zu tun, das genau wie die Gerechtigkeit unsichtbar ist, wirtschaftliche Zusammenhänge, Verträge und Zahlungsweisen und Zahlungsmittel sind für den Bürger nicht sichtbar. Sie leben als eine unsichtbare zweite Welt hinter der sichtbaren Wirklichkeit. Und das ist zum ersten Mal in dieser extremen Form in Athen eben geschehen. Als Peisistratos gestürzt wurde, als also Panemezerzenses und auch sein Geld nicht mehr gereicht haben, die Macht zu benutzen, die anderen auszubeuten, als die Eigentumsordnung vollständig aus dem Ruder lief, dann haben die den Aufstand gemacht und haben den Sturz der Tyrannis organisiert und die Akropolis geschleift. Dann ist die Burg weggekommen und man hat auf diesen Burgberg oben drauf den Tempel gesetzt. Und der Tempel der Athene ist nun, eine Göttin, der Tempel einer Frau, nämlich das Symbol der Demokratie der Mutterstadt, der Metropolis. Die Bürger haben diese und dieses Symbol dann, das macht dann einen zweiten Schritt, nämlich, dass die Bürger sagen, wir brauchen nochmal eine zweite Ordnungsebene und das ist dann die Agora, wo wir unsere Gesetze machen. Kleisthenes war das dann später, der die Athener mit sich in einem zweiten Schritt versöhnt hat, indem er die Verfahrensweisen der Demokratie entwickelt hat. Das heißt, die Stadt ist in Stadtbezirke eingeteilt worden. Die strukturelle Lösung des Wachstums der Stadt und des Zugangs von immer mehr Menschen, die Lösung von Ernährungsproblemen, Gesundheitsproblemen, auch Seuchen und so weiter, das konnte nur noch durchgeführt werden in einer gemeinsamen Aktion, in dem die Bürger Gesetze machen und die Volksversammlung als eine vereinigte Versammlung von Stadtteilen, die dann ihre Abgeordneten in die Volksversammlung geschickt haben, in den Areopag und dort auf der Agora dann eine Abstimmung oder Gesetze erlassen haben. Das heißt, jeder Athener Bürger war über dieses Vertretungssystem in die Stadtentwicklung eingebunden und musste, das ist die Hinterlist des Kleisthenes, musste sich mit anderen Menschen aus anderen Stadtteilen, aus anderen Berufen, Land, Stadt und Meer, das waren also die großen Stadtbezirke und mit anderen Berufen, Handwerkern, Adeligen und so weiter, Bauern, mit denen gemeinsam zusammen in einer Versammlung betätigen, abstimmen, Gesetze machen. Die Hinterlist dieser kleisthenischen Stadtreform war, dass die gezwungen waren, alle gezwungen waren, wenn sie frei sein wollten, Eigensinn und Souveränität zu entwickeln. Also dieses, das hat schon bei Solon begonnen, dieses Verhältnis von du bist berechtigt, dein Eigentum zu schützen, du bist berechtigt, deinen Eigensinn zu entwickeln, aber wenn du es tust, bist du in einem permanenten Lernprozess, in einem permanenten politischen, demokratischen Lernprozess eingebunden und du musst wenn du Bürger bist, ständig nachdenken, was wird mit deiner politischen Zukunft, mit deiner gesellschaftlichen Zukunft, mit deiner wirtschaftlichen Zukunft. Du bist verantwortlich für dich, aber du bist vor allem in der Sorge, Psyche Epimeleia heißt es dann bei Sokrates, in der Sorge um deine Seele. Du bist in der Sorge für die Zukunft mit den anderen zusammen. Und diese Tür nach vorne, diese Hinterlist der gemeinsamen Verantwortung, die hat der Kleisthenes, diese zweite Hintertür, eben geschaffen. Und das ist ein großes strukturelles Erbe, das wir haben und das wir immer wieder falsch interpretieren. Wir glauben, dass dieses Erbe ein Erbe von Verfahrensweisen ist. Wenn man also Verfahrensweisen organisiert hat, dass man exekutive, legislative, also exekutive Regierung, legislative Parlament und Vollversammlung und dann judikative, die Rechtsprechung, Supreme Court in den USA, bei uns das Bundesverfassungsgericht, wenn man das alles so gut geregelt hat und die Verfahrensweisen stimmen, dann ist man gesichert gegen die Restauration. Und das ist falsch. Das ist eine der zentralen Fehler unseres demokratischen Prozesses, auf die ich Sie hier aufmerksam machen möchte. Das hat nie funktioniert. Immer dann, wenn die Bürger sich zurückgelehnt haben und geglaubt haben, sie könnten sich so auf die Verfahrensweisen, auf die Regelungen einlassen, sind sie gescheitert. Dann haben sie sich in eine Entpolitisierung durch geistige Faulheit begeben und in dieser Entpolitisierung durch geistige Faulheit entsteht nichts anderes als der Zutritt, die Zutrittsmöglichkeit für die Tyrannis. Ich möchte Ihnen jetzt noch die historischen Beispiele nennen. Die Restauration nach Sokrates oder nach der größten Zeit des Perikles, der größten athenischen Zeit, war dann Alexander der Große, der die Demokratie in Athen geraubt hat. Caesar hat die Römische Republik kaputt gemacht und der Mord an Caesar war im Grunde genommen nichts anderes als der Versuch, die Republik durch Brutus und seine Freunde zu retten. Cromwell in England hat das englische Parlament, das war ja genauso ein Diktator, entmachtet, ist dann gescheitert. In Frankreich auf die Französische Revolution hin haben wir die Restauration des Napoleon, der sich dann auch noch als Kaiser inszeniert. Und in Deutschland haben wir es auf die deutsche Revolution von 1848, die dann gescheitert war, und 1918-19 mit der Restauration und mit der furchtbaren Diktatur von Hitler zu tun. In den Vereinigten Staaten, jetzt, heute, haben wir es mit einem zweiten Versuch zu tun, die Demokratie zu zerstören. Das heißt von innen heraus. Und das ist wichtig zu verstehen, dass die Unsichtbarkeit der Gesetze, die Unsichtbarkeit der demokratischen Entwicklung von Strukturen des Geldes, des Eigentums, der Macht, dass dieses alles zunächst für den Bürger unsichtbar ist und dass er dieses Unsichtbare durch einen geistigen Emanzipationsprozess durchdringen muss, der im Lernen besteht. Und immer dann, wenn die bürgerliche Gesellschaft zu faul ist, zu lernen, dann vernachlässigt sie das Kernelement der demokratischen Gesellschaft. Dann macht sie die Tür auf für die Entsorger ihrer Sorgen. Und das ist dann das Problem, was wir jetzt in den Vereinigten Staaten haben, auf den verschiedensten Ebenen. Zunächst möchte ich Sie an die Struktur heranführen. Wenn die bürgerliche Gesellschaft, die Stadt, den Normalzustand erreicht hat. Jetzt, was ist der Normalzustand? Der Normalzustand ist, dass ich in die Arbeit gehe, dass alles abgewickelt wird nach Verfahrensweisen, die wir für normal halten. Und manchmal plötzlich wacht der Mensch auf und sagt, warum ändert sich der Normalzustand. Ja, plötzlich ist alles anders geworden und wir erleben im Augenblick zu Beginn der dritten Moderne eine außerordentliche Veränderung. Jetzt, am Beginn der dritten Moderne, haben wir es mit der digitalen Wissensgesellschaft zu tun. Und viele Menschen sagen, da komme ich nicht mehr mit. Das überfordert mich. Das geht alles viel zu schnell. Und wir sprechen von einer Beschleunigung. Das heißt, Gesellschaften beschleunigen sich, was eigentlich ein falscher Begriff ist, denn der stammt aus der Physik. Massen werden beschleunigt. Gesellschaften verändern sich aufgrund von ökonomischen, aufgrund von technischen Erfindungen, aufgrund von ökonomischen Erfindungen, Aktiengesellschaften und so weiter und aufgrund von sozialen Erfindungen, das heißt kulturellen Erfindungen, Fernsehen, Theater und jetzt das Internet und Twitter. Und viele sagen, da komme ich nicht mehr mit. Das heißt, wir haben es mit dem Phänomen des Ausnahmezustandes zu tun. Der Normalzustand selbst ist eigentlich immer auch ein Ausnahmezustand. Darauf möchte ich hinaus. Wir vernachlässigen nämlich in der Demokratie, in dem Augenblick, in dem wir sie als einen Erfolg einbuchen, das Problem der permanenten Schöpfung. Das heißt, jeder Mensch ist jeden Augenblick, wenn er es mit seinem Bewusstsein ernst nimmt, konfrontiert mit der Öffnung der Zeit. Die Öffnung der Zeit geschieht jeden Tag, jeden Morgen. Wenn wir die Augen aufmachen, müssen wir uns überlegen, was mache ich heute? In jedem Augenblick sind wir quasi gezwungen, Schöpfer zu sein und Kreationen von Handlungen zustande zu bringen und über uns Macht auszuüben. Da komme ich jetzt auf die Eingangsfrage wieder zurück. Macht und Gewalt. Jeder Mensch muss mit sich jeden Tag etwas machen. Er muss seinen Willen aufbringen, aus dieser Passivität in die Aktivität zu gehen. Er muss sich aus der Teilhabe, dass er sagt, naja, ich bin ja ein Teil von der Dianze und der Dianze muss sich dann um mich kümmern. Und für was ist denn bitteschön der Staat da? Für was sind die Eltern da? Für was ist mein Versorgungsanspruch da, dass ich versorgt werde? Und an der Stelle ist von Seiten der Demokratie eigentlich immer zu sagen, nein, der Ausnahmezustand des Lebens ist der Normalzustand und der Normalzustand ist der Ausnahmezustand. Wir müssen, wenn wir Teilhabe haben wollen, uns immer zur Teilnahme entschließen. Das heißt, wir müssen zur Selbstgesetzgebung übergehen. Das ist eigentlich der innerste Kern der sokratischen Idee, dass wir, wenn wir etwas tun wollen, uns etwas tun müssen und zu dieser Praxis nur kommen können, wenn wir nicht Teilhabe passiv machen, sondern wenn wir aus dem, was wir haben, etwas machen wollen. Das heißt, indem wir in die Teilnahme übergehen. Also Teilhabe ist passiv, Teilnahme ist aktiv. Und man kann nur teilhaben, wenn man teilnimmt. Das heißt also, leben und entwickeln und schöpfen ist, dass wir den Normalzustand als Ausnahmezustand begreifen, dass wir uns aus der Normalität ständig herausnehmen und daraus eine neue Idee entwickeln, nämlich den Herausnahmezustand. Also wir nehmen uns im Prinzip, das ist also die vierte Entwicklung jetzt, wir nehmen uns ständig heraus und wir müssten, und das tun wir auch hinterrücks, geschieht es mit uns, ständig in die kreative Entwicklung zu kommen. Die Gesellschaft verlangt von uns, kreativ zu sein. Die verlangt von uns, dass wir die Schöpfer unserer Welt sind. Sie verlangt von uns Leistung. Das ist ganz simpel ausgedrückt. Du musst gehen. Du musst mit deinem Willen einen Schritt tun. Und wenn du diesen Schritt nicht tust, musst du, dann bist du der Verlierer. Oder du musst einen finden, der für dich diesen Schritt tut. An der Stelle sind wir jetzt bei der Entlastung, bei dem Phänomen der Entlastung. Die Restauration, alle Restauration hat in der Vergangenheit immer und nur dann gesiegt, wenn es ihr gelungen ist, dieses Herausnehmen aus der Selbstgestaltung zu einem Entlastungssystem zu machen, das für dich gehandelt wird. Ob das nun die Technik ist oder die Zivilisation, zunächst ist es so, dass jeder Mensch, wenn er in die Fragestellung kommt, in die Richtungsentscheidung kommt, will ich für mich handeln, will ich für mich gesellschaftliche Entwicklungen zustande bringen, will ich für mich erfolgreich sein oder tut das ein anderer für mich, kann das ein anderer für mich tun, dann kommen Gesellschaften in die Verführung, dass sie nach dem Tyrannen schreien oder nach dem Chef. Das kann auch ein Chef sein. Der soll alles machen. Aber wenn der Arbeitnehmer immer nur die Arbeit nimmt und nicht sich selbst zum Arbeitgeber macht, was er nämlich eigentlich ist, er gibt ja seine Arbeitsleistung ab und dann hat er Verantwortung auch dafür und deshalb auch übrigens Rechte in der Fabrik. Das oder auch im Büro, das ist noch eine ganz andere Diskussion, die müssten wir auch nochmal führen. Die Fragestellung, bin ich Herr meiner selbst oder bin ich Sklave von anderen, die entscheidet sich in allen Ländern immer wieder. In den Vereinigten Staaten hat es dazu im Übrigen einen Bürgerkrieg gebraucht, den von 1860 bis 1864. Dort ging es strukturell jetzt wieder um die Sklavenbefreiung. Kommen wir jetzt zur vierten Fragestellung. Was stabilisiert die Tyrannis oder was ist überhaupt die Basis der Tyrannis? Die Basis der Tyrannis ist immer, dass Anhänger der Tyrannis aufgrund ihrer Zurückgebliebenheit sich angesprochen fühlen. Was wir in jüngster Zeit erlebt haben, ist, dass es Eigentumsverluste durch die Globalisierung gegeben hat. Dass ganze Industrien, Rust Belt in den USA, verschwunden sind, Kohle- und Stahlindustrie zusammengebrochen oder abgewandert. Dass eben ganze Landstriche abgehängt worden sind von Bildung. Immer dann, wenn die Bürger sich an Almosen gewöhnt haben, immer dann, wenn sie Agape, Nächstenliebe, als ein Geschenk verstehen, immer dann, wenn sie sich also entmündigen lassen und nicht zum Eros der Schöpfung durchdrängen, dass ich mein eigener Gestalter bin, immer dann bricht die Demokratie zusammen. Das ist also strukturell das zentrale Problem. In den Vereinigten Staaten zeigt sich das, aber auch bei uns, in der Reichtumsarmutsschere, die aufgeht, dass auch in den Vereinigten Staaten demokratische Milliardäre entstanden sind. Und das ist eine negative Entwicklung. Und diese Verarmung hat die Leute dem Trump und seinen Leuten, die ja selbst Milliardäre sind, in die Arme getrieben. Immer wenn durch Armut und Vernachlässigung von Bürgerschichten die Schere aufgeht, nämlich die Schere von Beteiligung und Nichtbeteiligung, dann entsteht für die bürgerliche Gesellschaft ein inneres Problem, nämlich die Entmündigung oder Selbstentmündigung. Dann vernachlässigen wir die Bürger und wir glauben, dass dann oder können dann nur noch glauben, dass die Organisation des Lebens dadurch zustande kommt, dass wir Vertrauen haben auf die Institutionen. Dann kommt plötzlich dieses Phänomen wieder zum Tragen, dass man sich an die und auf die Verfahrensweisen der Demokratie besinnt und glaubt, man könnte mit Hilfe dieser Verfahrensweisen der Demokratie die Demokratie retten. Das ist ein großer Irrtum. In dem Augenblick, wo Check and Balances, das ist ja in den Vereinigten Staaten das Modell gewesen, was wir die letzten 4 Jahre immer wieder gehört haben. Die Demokraten, die abgewählt waren nach Obama und den Trump vor sich hatten, also die waren sich ja im Klaren darüber, dass der im Prinzip die Tyrannis will. Ja, das ist dann auch aufgekommen. Also, was sagt uns dieses Problem oder wie müssen wir diesen Herausnahmezustand, der unser Leben strukturiert, hinterhältig, hinterlistig, in eine Vorderlist verwandeln? Wie müssen wir aus dieser Ecke herauskommen? Wir müssen zu dieser permanenten Schöpfung des eigenen Lebens Ja sagen. Nur dadurch werden wir in die Lage kommen, die Freiheit von Eigentum und Eigensinn, das Recht auf die Souveränität zu erkämpfen oder wieder zu erstreiten und aus dem Nein-Sagen herauszukommen. Sie haben da ganz häufig im Augenblick das Phänomen, dass Bürger ihre einzige Entscheidung, weil sie entscheidungsschwach sind, im Nein-Sagen sehen. Das Nein-Sagen ist die einfachste Art der Aussage. Wenn ich mich zu etwas nicht entschließen will, wenn ich nicht kann, was das Leben von mir verlangt, dann kann ich immer Nein sagen. Zum Leben, zur Entscheidung, zur Macht. Und dann sage ich, weil die Regierung das nicht hundertprozentig zustande bringt, nein. 100% ist sowieso nur der Tod und der kostet Leben. Aber 100% ist übrigens auch das Leben, wenn es lebt. Dann muss man es vollständig versuchen zu erfassen. Und im Nein sagen werden Sie den Vorlauf zum Leben nicht schaffen. Der Vorlauf zum Leben ist das Ja sagen. Das heißt, der mündige Bürger muss Ja sagen und Ja handeln lernen und dieser Neinsagerei entgegentreten. Wir müssen Nein denken, aber Ja wollen. Wenn wir verstehen, dass der Ausnahmezustand, wie er da ist, der Normalzustand ist. Und wenn wir verstehen, dass wir ständig mit Macht, Gestaltungsfragen, auch mit Gewaltfragen letztendlich konfrontiert sind. Wenn ich Sie nochmal an den Sturm auf das Kapitol erinnern darf. Trump hat seine Anhänger zu einem gewaltsamen Marsch auf in den Vereinigten Staaten mit dem Kapitol, mit den Räumen der verfassungsgebenden Versammlung zu tun. Und dort wird der Geist der Gesetze entworfen und die Bürger müssen selbstverständlich Zugang haben zu diesem Haus. Als die Trumpianer dorthin gegangen sind, haben welche gerufen, it's our house. Es ist ihr Haus. Aber dieses Haus müssen sie in Würde betreten. Es ist das Haus der Gesetzgebung. Das Haus des Geistes der Verfassung. Und wenn wir den Bundestag betrachten, und dort hat es ja auch diese Demonstration der Reichsbürger gegeben, die in den Bundestag versucht haben einzudringen. Wenn wir den Geist der Verfassung verteidigen wollen, dann müssen wir selbstverständlich auch Räume verteidigen, in denen die Verfassung als solche praktiziert werden kann. Demokratie ist eine anstrengende Veranstaltung. Jetzt auch diese unschönen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten als Niederlage der Demokratie zu begreifen. Ganz im Gegenteil. Die Demokratie ist nicht möglich ohne die Auseinandersetzung mit der Restauration. Das ist die Zusammenfassung hier meines Vortrages. Ohne diese Auseinandersetzung mit der Restauration, die dunkle, die Schattenseite der Demokratie ist, die demokratische Faulheit, die demokratische oder die Enteignung durch Demokratie auch, dass dort Armut entsteht, dass in der Demokratie Benachteiligung entsteht, das sind die Orte, aus denen die Restauration ihren Stoff zieht und aus dem sie ihren gegenrevolutionären Aufstand organisiert. Die Demokratie ist der Ort, der diesen oder diese konterrevolutionäre Gegenbewegung als einen Teil von sich selbst begreifen muss, als eine Aufgabe. Und wir dürfen auch diese Leute nicht verlieren. Die Faschisten, selbstverständlich, einer, der mit dem Gewehr vor dir steht und dich erschießen will, oder einer, der dich in eine Gaskammer bringen will, wie die Faschisten im Nationalsozialismus das gemacht haben, der ist unser Feind. Wir können uns mit unseren Feinden nicht versöhnen, aber wir müssen unsere Gegner innerhalb der Demokratie, die verführten Bürger, die faulen Bürger, die unentschlossenen Bürger, diejenigen, die ihre Sorge entsorgen lassen wollen, die müssen wir zurückgewinnen. Und das ist die große Aufgabe, vor der nun die Regierung Biden und Harris steht. Also wunderbar, dass er die Frau als Vizepräsidentin hat. Und ich hoffe inbrünstig, dass sie dann, wenn er nicht mehr kandidiert, dass sie dann die Präsidentschaft übernimmt. Aber das ist Zukunft. Was wir in der Gegenwart machen müssen, ist, wir müssen uns alle zur Demokratie als einer herausfordernden Kampfgemeinschaft greifen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.